D-Radio Wissen. Eine Stunde Film.
In dieser ganzen Comedy- und Stand-Up-Szene ist es hier gar nicht so einfach, sich über Jahre an der Spitze zu halten. Einer, der das aktuell gerade sehr deutlich merkt, ist zum Beispiel Mario Barth. Wann habt ihr Mario Barth das letzte Mal irgendwo gesehen? Jahrelang tierisch erfolgreich das Berliner Olympiastadion vollgemacht, 70.000 Besucher. Schwierig offenbar, da über lange Zeit dran zu bleiben. Einer, dem das schon sehr lange gelingt, ist Dieter Nuhr, der sich so eine Art von Humor rausgesucht hat, die immer so ein bisschen zwischen Anfang 20 und Mitte, Ende 50 hin und her pendelt. Der Brad Pitt der deutschen Stand-Up-Szene wird er genannt. Und eigentlich hätte er mit der Sendung hier eine Stunde Film bei D-Radio Wissen auch nicht besonders viel zu tun. Er ist kein Schauspieler, er hat keinen Film gedreht, er hat nicht mal irgendwo als Cameo mitgespielt. Und trotzdem ist er gleich unser Gast. Ich habe ihn nämlich neulich abends gesehen bei einem Auftritt in Berlin. Da hat er eine Show aufgezeichnet und hat zum Beispiel, wie er das häufig macht, so über so Altersdinge gesprochen.
50 war für uns früher gleichbedeutend mit Tod. Heute ist man mit 60 Best Ager. Das ist diese politische Korrektheit heute, dass man alten Menschen das Gefühl gibt, sie leben noch. Und immer häufiger stimmt es. Die Autobahnen sind voll mit Rentnern, Surfbrett um Dach oder diese Skiboxen obendrauf, die so aussehen wie Särge, dass man denkt, wenigstens haben sie vorgesorgt für die Rückfahrt. Nicht?
Ja, ich hab... Stand-up-Programm von Dieter Nuhr halt. Was hat das jetzt mit eine Stunde Film zu tun? Immer noch nicht so besonders viel. Interessant wird's an der Stelle, wo ihr euch einen Gag wie diesen vorstellen müsst, mit Dieter Nuhr auf der Bühne. Und das Ganze seht ihr jetzt beispielsweise in Kanada, in den USA, in Namibia oder irgendwo in Usbekistan über Netflix mit englischen Untertiteln. Dieter Nuhr hat sein deutsches Stand-up-Programm aufgezeichnet für Netflix. Ab Donnerstag ist das international zu sehen mit englischen Untertiteln. Wer da eigentlich drüber lachen können soll. Dieter Nuhr ist da. Schönen guten Abend.
Hallo. Ja, mit Filmen habe ich ja echt gar nicht viel am Hut. Ich habe da noch nicht mal einen gedreht.
Aber schon mal einen gesehen wahrscheinlich.
Einen gesehen schon, ja.
Ja,
ja, das stimmt. Oder zwei, glaube ich sogar.
Mhm. Ich habe dich gesehen in einer Konstellation, die ich extrem interessant fand. In einer Dieter Nuhr Show, nur in Berlin, Live Comedy, Stand-Up. Insofern ist noch nichts Außergewöhnliches dabei gewesen. Das machst du seit vielen Jahren.
Ja.
Extrem erfolgreich. Das Besondere war gestern Abend, dass es eine Aufzeichnung war für Netflix. Und zwar jetzt nicht nur so eine Sparte für ausschließlich Netflix Deutschland, die mal eine Show von dir zeigen wollen, sondern es ist tatsächlich so eine Netflix International Idee dahinter. Erklär mal bitte kurz, wie es überhaupt jetzt zu dieser Konstellation gekommen ist.
Eigentlich war das geradezu symbiotisch. Ja, also es war so, dass ich wirklich dachte, eigentlich ist es blöd, dass ich mein Zeug, dass es nur in Deutsch gibt eigentlich, dass es so diese Begrenzung auf diesen deutschsprachigen Raum hat. Auf der anderen Seite will ich es auch nicht einfach übersetzen und jetzt auch versuchen, in Amerika auf Tournee zu gehen. Das ist mir auch ein wenig, ja, mühsam oder auch gekünstelt. Und dann kam diese Anfrage von Netflix und ich habe, glaube ich, 10 Sekunden gebraucht, um zu sagen, das ist eine wirklich gute Idee, das machen wir. Da läuft es erstmal mit Untertiteln. Bin sehr gespannt, ob sich das jemand anguckt in Gambia oder in den USA oder in Laos. Ja, aber ich bin sehr gespannt und sollte das jemand tun, wäre es natürlich sehr schön. Auf Dauer würde ich schon gerne mein Programm auch mal in Englisch parallel dazu einspielen und mal gucken, was so geht. Dann muss man natürlich auch Inhalte ein bisschen anpassen. Dann fängt man an, den Amerikanern zu erklären, wie das bei uns geht. Und dann fängt es an, wieder eigene Komik zu erzeugen. Das heißt, die ersten 10 Minuten vom Programm beschäftigten sich eigentlich so damit, mit diesen Fragen, wie geht das in Amerika, wo man eben aufpassen muss, wenn sich einer am Schenkel klopft vor Lachen und so, dass man nicht verantwortlich gemacht wird, wenn sich da ein blauer Fleck bildet, eine Thrombose und dann stirbt der Mann und dann muss ich nachher der Witwe 10 Millionen Dollar überweisen oder 100 oder Milliarden, die ich gar nicht in der Portokasse habe.
Michael Mittermeier, der das ja mal tatsächlich gemacht hat,
ja, auf Respekt, ja.
Clubtour gegangen ist, ein Kollege von dir, kennt euch ja nun auch schon ewig, kann man fast sagen,
ja.
Der hat es versucht auf Englisch durch ein paar Clubs in den USA, hat auch davon damals witzige Geschichten zu erzählen gehabt, die dann wieder Inspiration für Neues waren. Aber es gibt ja, das weißt du auch, in der amerikanischen Stand-Up-Comedy-Szene den wirklich einbetonierten Spruch, Germans don't do comedy, they do beer.
Ja.
Jetzt Deutsch untertitelt. Ich habe gestern, während ich dir zugeguckt habe, versucht mir vorzustellen, wie der Amerikaner guckt, wenn er das sieht bei Netflix. Ist da auch so ein bisschen Klischee-Erfüllung dabei?
Das versuche ich natürlich zu vermeiden, unbedingt, ja. Also Klischees werden ja in meinem Programm eher aufgebrochen als bestätigt. Insofern glaube ich auch, dass ich vielleicht dazu geeignet bin, das Klischee vom humorlosen Deutschen aufzubrechen. Ich glaube auch gar nicht mehr, dass unser Klischee so ist, weil spätestens seit der WM 2006 weiß die ganze Welt außer den USA, die sich natürlich für Fußball gar nicht interessieren, fällt mir gerade auf, dass Deutschland auch ein Land ist, in dem man gerne feiert und in dem man Spaß hat. Und ich glaube sowieso, dass diese Klischees nicht mehr so richtig funktionieren.
Ich möchte nichts spoilern von dem Programm, trotzdem auf ein paar inhaltliche Punkte eingehen, was nämlich gerade dieses Untertiteln für die arme Sau, die sich da dran setzen muss, extrem schwer macht. Ja, du weißt, worauf ich hinaus will. Du hast diese ganze Gender-Nummer im Programm gehabt. Unter anderem auch bezogen auf den deutschen Straßenverkehr, Verk sie, Verk es. Das ist ja quasi, weil es diesen grammatikalischen Fall im Englischen gar nicht gibt, ja. Das ist ja quasi passagenweise.
Ja, das habe ich auch mit Absicht ehrlich gesagt reingemacht, weil ich das eine lustige Idee fand. Ich war sehr gespannt, weil ich bin sehr so gespannt, was sie damit machen. Es ist eigentlich die einzige Passage in dieser Art, für die ich bei den anderen Passagen habe ich darauf geachtet, dass sie übersetzbar sind.
Richtig.
Also, klar, habe ich darauf geachtet, aber ich habe gedacht, du musst auch irgendwas reinmachen, was so speziell, was gar nicht funktioniert. Und dann habe ich diese Stelle reingenommen, weil sie eben extrem sprachlich ist und bin sehr gespannt, was die machen. Grundsätzlich ist diese Art von Genderisierung ja in Amerika fast noch extremer und radikaler als bei uns. Mhm. Also man wird das irgendwie übersetzen müssen, das Actor und Actress zum Beispiel, dass man nicht einfach Actor sagen darf in den USA, weil man sonst erschossen wird, was da ja sowieso eine übliche Art der Auseinandersetzung ist. Da muss man wahnsinnig drauf aufpassen. Die kennen, also die wissen, worüber ich rede, aber es wird schwer sein, den speziellen Fall zu übersetzen.
Grundsätzliche Frage dazu, auch wie du das Programm zusammengestellt hast, denn auch das hatte für mich was sehr Logisches, Nachvollziehbares. Du bist reingegangen ins Programm mit englischsprachigen Anteilen auch, hast da am Anfang mitgespielt,
ja.
Paar amerikanische Klischees, paar deutsche und bist dann aber tatsächlich relativ stringent rübergegangen in so eine, in den klassisch deutschen Humor, wie du ihn seit Jahren benutzt, ne? Dieses Aufbrechen von Situationen, dieses Deutschsein. Wie hast du es für dich gestern Abend unter dem Aspekt dieser Netflix-Nummer ausgewählt?
Mache ich aus dem Bauch raus sowas. Mhm. Also ich habe teilweise Texte neu geschrieben, vor allen Dingen natürlich den Anfang. Habe teilweise auch Sachen aus das aktuelle Programm natürlich genommen, habe aber auch gedacht, ich will jetzt gar nicht mal einfach diese Routine reinkommen lassen, so des täglichen Programms. Habe ein paar alte Sachen, wo ich dachte, Mann, die passen jetzt gut an dieser Stelle. Da hast du doch was zu, habe gesucht in meinem Fundus und so weiter und habe das dann neu zusammengesetzt. Das ist so eine Vorgehensweise, die ich übrigens ganz oft mache, wenn Texte zu lang werden zu einem Thema, dass ich sie sogar einfach mechanisch mal blind schneide nach dem optischen Schriftbild, also, und auseinanderziehe und andere Sachen reinsetze und gucke, ob ich auf Übergänge komme, und so ergeben sich manchmal völlig neue Gedanken und manchmal macht man es auch einfach wieder zurück. Ja. Und diese Art von Puzzlearbeit ist für mich also insofern tägliches Handwerk.
Du lebst ja als Stand-up-Comedian von der unmittelbaren Reaktion des Publikums. Das einfach nur aufzuzeichnen in einem leeren Raum wäre einfach weniger witzig, weil diese Interaktion fehlt.
Ja, würde gar nicht funktionieren.
Die Fernsehprogramme, Fernsehshows, die du schon gemacht hast und machst, sind auch darauf ausgerichtet. Du hast ein Publikum da und hast auch so eine Live-Situation. Das klassische Fernsehen sendet live. Jetzt sind so Plattformen, wie es auch eigentlich schönes Wortspiel, so Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime speziell ausgelegt auf Video on Demand und nicht auf diese Live-Situation. Ist das perspektivisch gesehen für Comedy dann auch eine Herausforderung, da umdenken zu müssen, weil es was ist, was ja auch nach 3-4 Monaten im Speicher immer noch funktionieren soll?
Ja, ist schon so, dass man eben gucken muss, dass man nicht nur über Dinge spricht, die gerade eine Aktualität haben. Die Halbwertszeit von Informationen wird immer geringer. Das heißt, es passieren so Sachen wie, es ist eine große Aufregung da, das ganze Land spricht über nichts anderes. Und in der nächsten Woche schon hat man auf der Bühne das Gefühl, das geht gar nicht mehr, das musst du rausschmeißen, das interessiert keinen Menschen mehr. Und das ist in der Tat etwas, was die Möglichkeiten des Video on Demand so ein bisschen einschränkt. Das heißt, ich muss mein Programm auch anders zusammenstellen. Es muss mehr Allgemeingültigkeit haben, was ich sage. Es darf nicht tagesaktuell sein. Und insofern glaube ich auch, dass das normale Fernsehen, sprich das Fernsehen, was eben Programm macht um eine bestimmte Uhrzeit, auch weiterhin seine Berechtigung haben wird in der Aktualität. Das sind zwei ganz unterschiedliche Rezeptionsformen und die haben beide ihre Berechtigung und es wird immer gegeneinander ausgespielt, so als würde jetzt Netflix das Fernsehen umbringen oder ich glaube da nicht dran, dass es Video on Demand sich durchsetzt oder so. Also ein Schwachsinn, der da erzählt wird. Ich glaube, dass einfach beides nebeneinander her existieren wird und beides immer seine eigenen speziellen Stärken haben wird.
Dieter Nuhr, der Brad Pitt der deutschen Comedy-Szene. Ab jetzt auch bei Netflix zu sehen, nur in Berlin war die Show. Wir sind gespannt, was draus wird und ich hoffe, dass wir uns in diesem oder einem ähnlichen Zusammenhang bald wieder zusammensetzen können.
Ja, freue ich mich drüber dann.
Danke dir.
Bis dann.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag von 20 bis 21 Uhr.